Heute bei uns im Studio ein Mann, den wahrscheinlich jeder von uns kennt. Oder haben Sie noch nie eine Jenserwurst gegessen? Herzlich willkommen im Baselcast, der Christoph Jenser.
Hallo zusammen.
Christoph, wie würdest du dich bezeichnen? Bist du Metzger oder bist du mehr Unternehmer?
Also die Familie sagt auch mal Ideenmaschine.
Eben das habe ich auch drauf gehabt. Ja, Innovationstreiber habe ich noch aufgeschrieben gehabt.
Ja, also ich glaube, also meine Art ist, ich sehe immer die Lösung und probiere nicht lange um das Problem zu diskutieren, sondern einfach schon zwei Schritte weitergehen.
Aber du bist ja schon gelernter Metzger. Du hast eine klassische Ausbildung gemacht.
Ja, also ich habe es gelernt und bin vom Herz her auch Metzger, aber für meine Arbeitszeit ist etwa 50% ist Metzgerei und die andere Zeit in die anderen wilden Projekte.
Die haben aber auch noch ein Hotel und doch mehrere Ableger. Von dem her, wenn du sagst 50%, hast du den gleich noch als Unternehmer weitergebildet? Oder ist das alles Learning by Doing gewesen?
Ja, also die Ausbildung habe ich sicher mal gemacht als Metzger, Metzgermeister und auch Kaufmann. Und viele Sachen sind dann Learning by Doing und auch immer wieder Weiterbildungen, die man so machen tut.
Ich glaube, die meisten Leute aus der Nordwestschweiz kennen die oder sind sicher schon mal im Geschäft gesehen von euch. Das sind ja Familienbetrieb. Deshalb gehen wir nicht mehr so auf Geschichte zurück, sondern schauen jetzt mal einfach, was alles ansteht. Die haben das 125-Jahr-Jubiläum.
Genau, also da dürfen wir sehr stolz sein. Tradition erzählt ja heute bald jeder. Einfach weil es den Namen von der Firma, der Konzern schon lange gibt, aber die DNA ist nicht mehr vorhanden vom Gründer. Und bei uns ist es so, dass ich die vierte Generation darf sein. Also das heisst, es hat nie einen Seich gemacht in dieser ganzen Zeit. Und die fünfte Generation ist nicht nur in den Startlöchern, sondern ist schon tatkräftig gestartet und pusht von hinten.
Zum gleichen einen Überblick bekommen, die haben ungefähr 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist das richtig?
Ja, aber noch viel wichtiger. Also wir haben 10 Lernende und da sind wir noch viel stolzer. Wir sagen, aber unsere Philosophie ist, wir bilden die Zukunft selber aus. Momentan gibt es viele, die klagen, sie finden keinen Nachwuchs, sondern keine guten Mitarbeiter. Und dann frage ich jedes Mal da, wie viele Lernende hast du denn? Und dann sagen die meisten, meinst du, ich will mich nicht aufregen? Das mache ich sicher nicht mehr. Und dann sage ich, ja, meinst du, Metzger wachsen an den Bäumen? Also wenn wir alle zu wenig Metzger ausbilden, dann haben wir alle zusammen ein Problem. Und so probieren wir eigentlich strategisch vorwärts zu gehen. Und ich habe heute gerade jemandem erklärt, der gesagt, wir können eigentlich von den Bauern lernen. In der heutigen Wirtschaft wollen eigentlich alle immer Geld verdienen heute, noch mehr Geld verdienen. Und sie sind nicht bereit zum Säen, so wie es der Bauer muss machen. Der Bauer kann nicht heute Geld verdienen, sondern er muss heute überlegen, welchen Samen kaufe ich, wo bringen in Boden ein, weil es ist geeignet in Boden, man muss auf die Natur hoffen. Und dann ist selbst der Ernte ist nochmal Arbeit. Aber wir in der Wirtschaft sind heute überall, schauen wir, wo hat das goldiges Korn, wo wir einfach gar ernten können, wo wir gar nicht gesetzt haben. Und ich denke, das ist das Zentrale von Zukunft für alle Unternehmer. Auch nicht nur Unternehmer, sondern auch Mitarbeiter und Menschen, die müssen sagen, wo tue ich säen, wo mache ich etwas für alle.
Ja, vielleicht tut das halt auch deine Haltung ein bisschen widerspiegeln, dass die halt die Liebe zum Produkt, die halt aufwenden. Vielleicht gibt es Branchen, weißt, wo du halt mit einem Knopfdruck kannst Geld verdienen kannst. Irgendwo hat man vielleicht nicht den gleichen Bezug.
Ja, ich glaube, also was immer also man macht, man muss es einfach mit Freude und Leidenschaft machen. Und auch dort, wo es einen Knopf hat, macht er das mit Leidenschaft und hat sich etwas überlegt dabei.
Aber vielleicht ist er sich der Konsequenzen nicht immer so bewusst. Weil wenn dir etwas falsch macht, dann hast du es in der Hand und du weißt, es funktioniert nicht.
Ja, also viele, also es gibt natürlich Grosskonzern, wo Führer sind, wo vielleicht 5 oder 10 Jahre an der Nummer-1-Position sind und sie denken immer nur an heute. Also für sie ist jetzt zum Beispiel, wenn wir auf die Lehrlinge gehen, für sie ist nicht so wichtig, Lehrlinge zu haben, weil den grossen Nutzen vom Lehrling hast du in 5 bis 10 Jahren. Also wenn die nach der Lehre in der Welt draussen sind und wieder zurückkommen und bei dir in dem Unternehmen Verantwortung übernehmen. Und so ist eigentlich wichtig, der Fußballtrainer, dass wir heute so oben den Match gewinnen, dass wir es nicht in 10 Jahren die Meisterschaft gewinnen.
Wenn ihr so viele Lehrlinge habt, was für Berufsgruppen bildet ihr denn aus?
Also in der Metzgerei ist der neue Metzger, der heisst Fleischfach Mann und Fleischfach Frau. Das ist bei uns noch speziell, dass wir günstig, also wenn wir sehen, dass jemand kommt, der schulmässig Chancen hat, dass er eine Berufsmatur machen kann, dann tun wir ihn eigentlich begeistern und sagen, hey, probier es. Und wenn es zu viel ist, dann kannst du ja immer noch aufhören. Aber wenn du es nicht probierst, dann wirst du nie auf den Zug kommen. Und eigentlich als Unternehmer muss man sagen, ja, man ist dumm, wenn man die schickt an Berufsmatur, weil sie arbeiten dann einen Tag weniger. Also mein Lehrling ist einen Tag weniger im Geschäft, aber auch das ist wieder eine 10-Jahres-Strategie. Ich muss in 10 Jahren einen neuen Chef haben und dann muss ich heute davon ausbilden, dass ich in 10 Jahren habe. Dann haben wir auch Sportlehrer, also wir haben eine junge Frau, die beim FC Basel shootet. Auch dort verzichten wir als Arbeitgeber auf Arbeitsleistung zugunsten von ihrer Sportkarriere. Und das Erfreuliche an so Jungen ist, die läuft doppelt so schnell wie alle anderen und so wie sie shootet, so schafft sie auch. Also das ist eine Freude, einfach so Talent können auszubilden. Ja.
Das ist gerade ein guter Querpass. Du bist ja auch ein Sportförderer. Das Bike-Festival hast du aufgezogen. Du bist auch ein begeisterter Velofahrer. Ist das immer noch so, dass du an alle Geschäftstermine mit dem Velo gehst? Bist du heute im Velo gekommen?
Klar.
Was denn sonst?
Ja, also es geht ja auch darum, also eins ist natürlich Denkenshaltung, die Umweltverhalten, aber eigentlich, wenn man sich egoistisch anschaut und sagt, man möchte Zeit gewinnen, wenn ich von Adelsheim nach Basel möchte kommen, es gibt kein Verkehrsmittel, das schneller ist. Wenn das mit dem Auto sogar ein bisschen schneller wäre, wenn er zu oben dann heimkommt, gestresst, muss er auch noch Sport machen. Ich nehme mich dafür oben.
Das kann ich unterschreiben, so, aber eben, ich glaube, du hast mir einmal erzählt, dass du sogar auf weitere Geschäftstermine mit dem Velo gehst. Das ist ja etwas anderes, wenn du sagst, ich fahre auf Basel, weil ich dann gleich schnell bin wie im Oberverkehr. Aber gehst du dann auch auf Olten oder auf Zürich mit dem Velo?
Ja, also die normale Range ist so Riechen, Laufen, also 20 Kilometer rum. Aber ich bin mal Verwaltungsrat in Zürich gewesen, da hatte ich die Ehrgeiz, dass ich mindestens heimfahre und dann 100 Kilometer gemacht.
Eben, gesagt, das ist ein bisschen mehr als nur der Oberverkehr am Schiff.
Ja.
Jetzt, du hast uns die Goldwurst mitgebracht, Goldwurst Power. Da sieht man auch auf der Verpackung die Athleten, die dir unterstützen und fördern. Was hat es mit dem auf sich? Ist das einfach etwas gewesen, was dir immer im Herzen wichtig war?
Ja, ich denke, es hängt mehrere Sachen damit zusammen. Also wir haben einmal den Namen Goldwurst, was soll man sagen, den Markennamen kreiert. Aber das ist nicht so gewesen, dass wir das in einem Werbebüro gesagt haben, du musst einen Markennamen haben, sondern wir haben Goldmedaille gewonnen von unserer Würste im nationalen Wettbewerb. Und dann haben wir das den Zeitungen mitteilt mit einem Pressetext. Und dann hat die eine Zeitung geschrieben, wir haben goldige Würste. Also wir haben Kunden, die in den Laden kamen, sind eine goldige Würste, weil wir sind nicht rausgekommen. Und dann haben wir dann das geschnallt, was da passiert. Dann haben wir dann gefunden, hey, komm, wir feiern die Goldmedaille, haben dann Goldvreneli drin. Ist natürlich ein schwerer Verstoß gegen das Lotteriegesetz von der Schweiz, aber wir sind so klein und so schnell gewesen, dass das dann keinen Ärger gegeben hat. Und so ist der Name Goldwurst, den wir dann auch geschützt haben und das unsere Homepage haben, also kreiert worden. Und die Power ist eigentlich, dass man damit sagen wollen, also bewusst Fleisch essen, bewusst Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, also von gesunden Tieren essen, ist gesund. Aber eben bewusst, es geht nicht darum, möglichst viel billiges Fleisch essen, sondern sagen, wenn ich Fleisch esse, dann ist sich etwas, was speziell ist und auch wo zeitgemäss ist. Und aus dieser Denkenshaltung ist dann, ich bin selber mal Elite-Amateur-Bike und dann hat eben das Bike-Festival gegründet und seit 27 Jahren, wenn ich das führe. Und daraus ist dann irgendwann gewachsen, dass wir in Adelsheim einen super Stabhochspringer gehabt haben, den Marquis, der national Spitze geworden ist. Und da haben wir als junger Wurst entdeckt und davon unterstützen. Und daraus ist dann jetzt ein ganzes Team geworden, wo unser schnellster Pferd im Stall, der Silvan Wicki ist, wo der schnellste Mann ist von der Schweiz, also 100 Meter Sprinter, wo wenn man sich das auf anschaut, also wir könnten, wenn wir in Italien oder in Amerika wären, könnten wir uns das nie leisten, weil da wäre ein hochbezahlter Sportler. Aber bei uns in der Schweiz ist er ein brotloser Sport, also selbst die Königsdisziplin.
Aber kein Wurstloser.
Genau. Und so probieren wir einfach wirklich talentierten Sportler zu helfen, dass sie können durchkommen als Profi. Aber Profi stellt man sich immer so vor, so wie Tennis-Profi oder weiss ich was, die dann Hunderttausende oder Millionen verdienen. Wir helfen ihnen, dass sie, die meisten wohnen noch bei ihren Eltern, weil sie können sich gar keine Wohnung leisten.
Und der Inhalt jetzt ist schon sehr proteinlastig. Also das heisst, das ist nicht nur ein Marketing-Gag. Da haben wir wirklich auch probiert, ein Produkt herzustellen, das spezifisch für Sportler wäre.
Also es ist Power-Regel heisst, also es gibt einem Energie und also was ist drin? Es ist 200 Gramm Fleisch drin von unseren Freilandrinder. Und das ist wie getrocknet und der Rohwurst ist dann nur noch halb so schwer. Also es geht 50% Wasser raus und durch das ist es überhaupt ungekühlt haltbar. Und wir sagen, das ist einfach ein Haufen Eiweiß und auch Eisen, der drin ist. Und lustig ist noch, also ein Arzt in Allersheim hat einmal einer Patientin, einer älteren Frau gesagt, die halt nicht mehr so Lust hat zum Kochen, nicht mehr so mag kochen, fast kein Fleisch mehr dort essen. Dann hat gesagt, hey, geh zum Jens und kauf dir so eine Power-Regel und nimm jeden Tag so ein Stückchen von Power-Regel. Also von dem ist der schon ärztlich verordnet worden.
Das solltest du eigentlich mit einem Sticker drauf tun, ärztlich verordnet. Grundsätzlich haben wir das Gefühl, die sind sehr innovativ, was jetzt Produktentwicklung angeht. Wie würdest du euch ein Sortiment so ein bisschen beschreiben zu einer 0815 Metzgerei?
Ja, einfach zeitgemäß. Also so wie eine
Metzgerei. Also für dich ist es eigentlich normal, dass es so muss sein.
Also es ist jetzt nicht, dass wir da speziell wollen, der innovativste sein oder weiss ich was, sondern wir haben Themen, die uns berühren, wo wir sagen, da wollen wir uns engagieren und dann können wir da neue Produkte kreieren. Und eigentlich sagen wir normalerweise ist heute am Markt so, du musst Marktforschung betreiben, musst schauen, was wollen deine Kunden, aber wir machen es eigentlich umgekehrt, so wie es im Mittelalter war. Also da hat man ein Tier geschlachtet und hat gesagt, ich muss das ganze Tier verkaufen. Und es hat dann niemand interessiert, ob jetzt der Kunde viele oder andere Gott was. Oder man hat ein ganzes Tier gehabt und hat dann das ganze Tier verkauft. Und wenn man irgendetwas gehabt, was vorgeblieben ist, dann hat man mit dem ein neues Produkt entwickelt. Und bei uns ist momentan sicher das Hauptthema jetzt in den letzten zwei Jahren gewesen, Abfall, also die Abfalllinie. Wo wir bewusst das Wort auch nennen und sagen, hey, wir stellen Produkte her aus Abfall, um die Leute zu provozieren. Das ist Fleisch von Legehennen als Beispiel. Also in der Schweiz werden 1 Million Legehennen fortgeschossen. Also auch, es gibt so einige, die sagen, ich bin Vegetarier, ich esse nur Eier, wegen mir muss gerade Tiere sterben. Ja, sein Huhn wird fortgeschossen. Also wenn jemand sagt, er möchte nur Eier essen, dann sage ich, das ist ja super. Aber einfach einmal im Jahr solltest du dein Huhn kochen. Und dann hast du ja die Verantwortung für das übernommen. Und lustig ist ja, also das Legehennen war früher noch hoch begehrt gewesen, weil der Arzt, wenn du Grippe hast, hat der Arzt gesagt, ganze Metzger kauft eine Legehennen, macht eine Hirnersuppe. Die hat eine antibiotische Wirkung. Der heutige Konsument geht dann heim und nimmt selbst den Suppenwürfel aus der Schublade und macht sich eine Hirnersuppe. Aber das hat natürlich nie die gleiche Wirkung. Ja.
Wie muss man sich denn das jetzt finanziell vorstellen? Eben, also, die haben dieses Jahr 25'000 Legehennen können sinnvoll zu guten Spezialitäten verarbeiten. Und es gibt eben noch, was hast du gesagt, um die Million, die eigentlich weggeworfen werden. Ja. Ist denn das nicht jetzt etwas, wo du müsstest sagen, hey, Metzger in der Schweiz, ich habe hier etwas gefunden, mach doch das auch? Oder kannst du das patentieren lassen? Oder ist das eigentlich etwas, wo du fast drauf zahlst, aber du machst es aus einem ökologischen Hintergrund? Aber warum machen das nicht alle?
Also wir finden sicher eine Rechnung, aber das ist jetzt nicht, dass wir uns da wahnsinnig bereichern können. Aber also es muss kostendeckend sein, sonst dürfen wir das als Unternehmer nicht machen. Und wir predigen das unseren Berufskollegen und ermuntern sie. Und es haben einige auch schon angefangen. Aber eigentlich wäre das, wär das ganz einfach zu lösen, das Problem. Also wenn man eigentlich würde sagen, jeder Haushalt müsste einmal im Jahr eine Legehenne kochen, dann haben wir, glaube ich, 4 Millionen Haushalte. Also man hat 3 Millionen Legehennen zu wenig. Also jetzt kannst du sagen, man müsste eine Werbestrategie machen, dass man sagt, hey, wir müssen jetzt allen sagen, einmal im Jahr ist die Pflicht. Oder logischerweise müssen wir dann nicht die Pflicht oder sagen, das wäre sehr sinnvoll, im Winter wärst du gestärkt und so. Man kann es jetzt über das machen. Wir sind jetzt noch den anderen Weg gegangen, also einfach zu sagen, wir tun coole Produkte entwickeln, wo vielleicht sexier sind. Also der Chicken Stick ist auch eine Rohwurst, wo man einfach aufschneiden kann und so, zum Nachtessen. Der Sohn hat, der Raphael hat eine Pastete entwickelt, die Coq-au-Vin heisst. Die besteht auch aus dem Fleisch von der Legehenne. Und auf das so probieren, wir haben eine Currywurst entwickelt, die ist im Buffet, da sieht die wunderschön aus, natürlich farblich. Und weil die besteht nur aus dem Fleisch von der Legehenne, also das ist auch, hat sie kein Schweinefleisch drin, also man kann so auch gewisse Kunden, die ein spezielles Bedürfnis haben, abholen. Aber das Ziel ist eigentlich nicht, dass man sagt, mit Schweinefleisch eine Drohne, sondern man sagt, hey, eine coole Currywurst.
Mhm. Wo ist denn euch ein Absatzmarkt? Wenn jetzt du sagst, das können wir ungekühlt so auch essen und verschicken eventuell, ist Online-Business bei euch ein Thema oder macht ihr wirklich über den Theke?
Ja, also der grösste Kanal ist bei uns Belieferung von Restaurants, Spitälern, Altersheimen und anderen Metzgereien. Das nennen wir Verkauf en gros, also im Grossen. Und die drei Fachgeschäfte sind natürlich unsere Steckenpferdchen, die auch einen sehr, sehr grossen Anteil haben. Und dazu haben wir noch einen Party-Service, wo wir mehr als Stabsabteilung anschauen. Wenn wir sagen, wenn jemand Geburtstag hat, kommt er zu uns zum Laden, wir sind sie Vertrauensmetzger und sie auch fragt, kannst du mir helfen?
Aber mit uns jetzt die Grillstände sind auch gutes Marketinginstrument. Also gefühlt sind ihr an jedem grossen Anlass in Basel sieht man euch das Logo. Und dann hat man ja auch Qualität von dieser Wurst. Also ist das nicht sogar ein bisschen auch...
Ja, also wir haben etwa 30 Grill, wo viel am Verein ausgelehnt werden. Und oben, das heisst dann an jedes Fest, also der Verein, wenn er Jenser Würst hat, sieht man, dass er uns am Grill angeschrieben ist.
Dürfen wir auch einen Grill haben und andere Würste benutzen?
Nein, das sicher nicht. Ja. Aber das ist meistens, also das selten hier.
Ja, ist ja klar.
Aber du hast vorher noch gefragt, wir auch noch digital verkaufen. Ja, wir haben einen Webshop gemacht. Das war eine Zeit von Covid, wo wir in kürzester Zeit, also wir haben 48 Stunden gebraucht vom Entscheid, dass wir einen Webshop machen, bis er online war und die erste Lieferung gemacht hat, weil es ist eine Notsituation war. Ja, dazu haben die Alten nicht aus. Man hat gesagt, bleiben drinnen und die Jungen haben sie irgendwie denen das Essen bringen. Oder wir sind eben gegangen dann als Metzger und haben einen Hauslieferdienst aufgezogen. Daraus ist auch ein Postversand entstanden. Aber das Ziel ist einfach, dass wir das haben, wenn er irgendein spezielles Bedürfnis hat. Aber unser Hauptschwergewicht ist sicher die Fachgeschäft.
Wenn man sich einliest bei euch auf der Webseite, dann ist die artgerechte Tierhaltung ganz wichtig und die kurzen Transportwege.
Ja, das ist die Kernregel, die für alles gilt. Und ja, ich nehme da immer noch ein Beispiel. Also wenn man heute einen Grossverteiler geht, dann bildet immer die Maslow-Pyramide vom Marketing ab. Also wenn sie kein Geld haben, dann gehen sie im Grossverteiler die rosa-roten Päckchen kaufen. Und wenn sie ein Schweizer Bünzli sind, dann kaufen sie die blauen Päckchen. Wenn sie grüne sind, hat es grüne Päckchen. Und der mit der Krawatte, der kauft die silbrigen Päckchen. Und bei uns gibt es nur eine Sorte, und das ist eigentlich grün mit Gold. Also das heisst, wir sind der Meinung, wir haben eine Qualität, die noch höher ist. Wir tun alles noch bedient verkaufen. Also es ist ja heute das Verrückte, in welchem Grossverteiler gibt es eine bediente Metzgerei. Das ist eine ganze Kultur, die in den letzten 10 Jahren am Zusammenbrechen ist und man das Ende gar nicht sieht. Und das ist eigentlich auch gar nicht so überraschend, weil eigentlich ist alles, was bei uns passiert, vieles kann man in Amerika erkennen. Also wenn ich vor 25 Jahren in Amerika war, da hat es nie nebenbei die Metzgerei gegeben, einen Grossverteiler. Und heute siehst du, was passiert bei uns, es passiert genau das, was dort schon war.
Jetzt, ich meine, die artgerechte Tierhaltung, die kannst du nur dich bestimmen, in dem Sinne, dass du deine Lieferanten auswählst. Aber jetzt gerade die kurzen Transportwege, wie hast du denn die? Ich meine, du bist ja angewiesen auf das, was es gibt. Wo ist denn das nächste Schlachthaus in dem Sinn?
Also, eben unser Ziel jetzt für die nächsten zwei Jahre ist, also wir sind an einem Projekt dran, wo wir mit anderen Metzger zusammen das Schlachthaus Stadt und Land bauen wollen.
Also ein eigenes Schlachthaus bauen?
Genau. Ja. Also wir haben eigentlich, ich habe noch gelernt, Metzger mit eigenem Schlachthaus. Also vor 30 Jahren haben wir das letzte Mal selber geschlachtet, mitten im Ortskern von Adlersheim. Und die letzten 30 Jahre sind wir so ein bisschen da, wo die Hand in Unschuld wäscht und sagt, ja, ich bin Metzger, aber ich töte keine Tiere. Und ich finde, das ist extrem wichtig. Also es ist eine riesige Verantwortung, die der Metzger da trägt. Und ich finde, wir müssen diese Verantwortung tragen, wenn wir für die Zukunft glaubwürdig und auch speziell können bieten für einen Kunden. Das Bewusstsein für Fleischessen wird immer wie nicht kritischer, sondern wie bewusster. Also vorher hast du einfach den Kotelett reingehauen und das ist irgendwie, das kommt von irgendjemandem, das ist auch egal. Und heute sagst du, woher kommt das? Wie ist das Tier gehalten? Und jetzt plötzlich fragst du, ja, wo wird es geschlachtet? Und wir haben dann einfach gesagt, also wir haben erkannt, dass die ganze Nordwestschweiz hat eigentlich kein Schlachthaus mehr. Also es sind 500.000 Menschen. Ich schaue das ein bisschen wie einen Mikrokosmos an. Also wir haben Grenzen zu Frankreich, wir haben Grenzen zu Deutschland im Fleischbereich. Und zum Mittelland ist irgendwie die Jura-Kette. Und die vom Mittelland, für die sind wir ja Ausland. Also die sagen, also wenn du einen Bölchentunnel fährst, dann bist du schon zu Deutschland. Das hat noch Chemie und dann ist fertig. Dank dem FC Basel sind wir in der Schweiz mal ein bisschen begehrter gewesen. Also immer, wenn ein internationales Spiel ist, sind alle Schweizer ein bisschen Basler, aber sonst haben wir nicht so viel. Und wenn man eben den Mikrokosmos anschaut, die 500.000 Menschen, wo es eigentlich kein Schlachthaus mehr gibt. Also es gibt jetzt ganz wenig kleine und es gibt ganz große Schlachthaus von Bell, aber ein Schlachthaus, wie wir uns das vorstellen, gibt es eigentlich praktisch nichts mehr und wird es in Zukunft, wenn wir das nicht bauen, wird es keins mehr geben.
Aber bist du im Lead oder ist das ein Verbund nachher von mehreren Metzgereien, die dir euch zusammentun?
Also wir sind im engen Kontakt mit den letzten Berufskollegen, also so viele Metzger gibt es nicht mehr in der Nordwestschweiz. Ich mache einen Witz und sage, wenn du 10 Metzger kannst aufzählen, dann zahlt er einen. Es gibt, glaube ich, noch 28, aber die sind sehr, sehr klein und sehr, sehr weit im Oberbaselgebiet. Und durch das kennt man sie zum Teil nicht. Das heisst, wir wollen zusammen mit den Letzten, wo das Handwerk mit Stolz und Familientradition betreiben, und zusammen mit dem Verband der Metzgermeister möchten wir das bauen. Und wir haben auf der Leid, dass wir sagen, wenn das jetzt ein Verband und du das demokratisch machst und jetzt sagst, wir machen da 7 Leute zusammen und wir tun dann alles abstimmen, da kommst du nicht vorwärts. Wir sind wirklich extrem schnell und extrem mutig und auch bewusst. Also das, was wir hier machen, ich sage immer, das ist mein wildestes Projekt, das ich je gemacht habe. Also da musst du echt überlegen, was du machst.
Ich meine, jetzt investierst du wahrscheinlich doch auch ein bisschen Geld dort. Wie siehst du die Zukunft vom Fleisch? Weil, also, das ist schon eine riesige Diskussion bei den Jungen, bei den Menschen grundsätzlich. Ich habe auch kürzlich einen Podcast gelost von jemandem, der einen ganz grossen Fleischproduzent in Deutschland, auf eine neue Linie gebracht hat, dass man auch mehr fleischlose Produkte hergestellt hat. Fleischersatz. Haben die da auch ein Angebot? Oder sagst du, nein, die Menschen werden immer Fleisch essen?
Also, ich meine, Gesamtschweiz ist gut, der Fleischkonsum auf die Hälfte in den nächsten 20, 30 Jahren. Wir können jetzt sagen, ja, also es wird viel bewusster. Das heisst, also wenn du Fleisch kaufst, dann kaufst du beim Jensen, der sagt, ich habe nichts anderes als artgerechte Tierhaltung. Also ich muss dann nicht schauen, welche Farbe hat das Päckchen. Und Also es wird auf die Hälfte runtergehen. Jetzt kannst du ja sagen, ja, bei uns wird der Umsatz gleich bleiben oder sogar noch steigen, weil das so, wir genau auf der richtigen Linie sind. Aber trotzdem haben wir vegetarische Produkte, die wir schon so seit langem herstellen. Und wir haben die letzten zwei Jahre auch immer Veganuary gemacht, also wo wir bewusst ein ganzes Sortiment, das Buffet, einen grösseren Teil gegeben haben. Und es ist dann lustig, dass die Medien darauf angebissen haben. Und, also ein bisschen auf Deutschland hat es eine deutsche Fleischerzeitung hat über uns geschrieben, die gesagt hat, Fleischer oder Fleischer. Also einmal mit V geschrieben und einmal mit F. Und man sieht schon, also viele sagen, hey, das ist ja Wahnsinn, was der macht und das geht ja nicht. Aber ich bin der Meinung, für den Flexi da, der ja, offen ist, der schätzt das extrem sehr.
Medien ist ein gutes Stichwort. Du schaffst es immer irgendwie in die Medien. Du hast eine sehr hohe Medienpräsenz. Ist das Kalkül oder ist das einfach, weil du innovative Sachen machst und durch das einfach halt immer wieder auffallst?
Also, ich habe mir mal das überlegt und gesagt, also der ja eine Zeitung schafft oder beim Fernsehen oder beim Radio schafft, der Arm kommt jeden Tag mit einem weißen Stück Papier an. Das heisst, er sucht eigentlich Themen, die spannend sind und interessant sind. Und das ist jetzt nicht, dass wir uns überlegen, wie können wir einen spannenden Köter vorwerfen, den man dann packt. Du sprichst mir jetzt sicher an, das Schweizer Fernsehen berichtet über unsere Pensionskasse. Mhm. Also da haben wir aus Überzeugung und Verantwortungssinn für unsere Mitarbeiter haben wir das gemacht, dass wir gesagt haben, unsere Pensionskasse, also wir Schweizer meinen ja alle, denken, ja, das ist super, also der Schweiz ist alles safe und dann merkst du dann plötzlich, hey, scheisse, deine Mitarbeiter haben im Alter, sind die nicht gut versichert und wir sollten jetzt zusammen Zeit nutzen bis zur Pension, dass man Reserven machen kann. Und so haben wir unsere Pensionskasse erhöht, indem wir ganz einfach den Koordinationsabzug gestrichen haben. Und das Lustige war, ich kenne Maya Graf privat und habe dann gedacht, Maya ist die Woche vorher mit dem gleichen Thema, wie sie im Nationalrat weibelt, auch wegen dem Koordinationsabzug. Aber sie hat dann, also in der Basenzeitung ist geschrieben, dass es für die Frauen ist. Ja, es ist eigentlich von Teilzeitmitarbeiter. Oft sind das Frauen. Aber schlecht finde ich, wenn du sagst, es ist von Frauen, dann sind Männer schon ein bisschen dagegen. Also ich probiere das völlig offen anzugehen und habe dann gesagt, wir machen das wegen der Teilzeitmitarbeiter, weil dort ist der Hebel und noch, das ist eine Vervielfachung von der Pensionskasse, die es bei ihnen gibt. Und eben, die Maya war eine Woche vorher in der Zeitung gewesen, und da habe ich ihr ein Mail geschrieben und denke, ich kann keine Aktien bei ihr sammeln. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey Maya, du wirst eine Freude haben. Wir haben jetzt bei uns in der Pensionskasse Koordinationsabzug gestrichen. Und sie hat so eine Freude gehabt und hat das im Schweizer Fernsehen weitergeschickt. Und am nächsten Tag hat schon das Telefon geschaltet, wo das Schweizer Fernsehen gesagt hat, wir wollen darüber berichten. Also, das ist reiner Zufall, eben, dass ich jetzt bei Zufall, wenn ich das Mail an Maya nicht gemacht hätte und sie das nicht noch weitergeleitet hat. Ja.
Was hat denn das für einen PR-Effekt? Also kannst du denn sagen, es kommen mehr Leute oder gibt es denn Branchenkollegen, die anrufen und sagen, du, was kannst du darüber berichten? Müsste man das auch überlegen? Oder ist es, wie würdest du es einordnen?
Also die Reaktionen sind sehr gross gewesen und ich habe gestaunt, woher überall was die Reaktionen gekommen sind. Auch berührt hat mich ein Brief von einer Frau, die mir geschrieben hat, wo mir gratuliert und dankt hat und gesagt, toll, was sie machen. So Menschen machen, dass jetzt ein Tag für mich heute einfach ein guter Tag ist, wenn ich so etwas Tolles, Positives gehört habe. Also ein Beitrag, dass die Welt ein bisschen besser wird. Also wir haben natürlich jetzt diverse Magazine und Medien, die darüber berichtet haben, aber eben auch Berufskollegen gesagt haben, hey, erzähl mir das genau, weil was spannend ist, also die wenigsten verstehen Pensionskassensystem ganz genau. Also wenn du sagst, was ist genau der Koordinationsabzug, also ich glaube 90% wissen es nicht. und was ist deine Freizügigkeitsleistung und so. Also das ist dann ziemlich am Limit und das ist ja auch herausfordernd als Unternehmer. Also wir müssen nicht nur alles wissen über Fleisch, sondern wir müssen noch Pensionskassenspezialist sein, wir müssen AHV, Mehrwertsteuer, Hygiene und GAV und ich habe mal ein Referatenverhalten von den Politikern, also unser Verband hat dort einen Parlamentarier eingeladen und dann haben sie gesagt, ob ich ein Referat halten könnte. Und ich habe denen erzählt, der Metzger und die 7 Studierenden, die ihn kontrollieren. Also du musst von jedem Gebiet alles wissen und darfst keinen Fehler machen, und, weil sonst hast du immer einen Fuß im Gefängnis. Also wenn du ein Seich machst mit einer AV- oder PK-Berechnung, das ist dann relativ schnell strafbar.
Aber was hat, wie du sagst, selbst schon damit zu tun, dass du oft auch Arbeitgeber bist. Und geht mir ja gleich. Als ich angestellt war, du machst dir nicht so viele Gedanken darüber, wie wenn du auf einmal selber für alles verantwortlich bist. So.
Es ist das Denken, also eins ist Patron, war einer, der sich verantwortlich fühlt für seine Mitarbeiter. Und das Zweite ist auch noch, also wenn ich jetzt 30 wäre, dann würde es mich selbst auch noch nicht so operieren. Ich sehe jetzt, ich bin jetzt 55, ich sehe eben meine Arbeitskollegen, die gleich alt sind, für die ist es noch, das sind etwa 10 Jahre, die sie arbeiten. Für mich ist, bei uns in der Familie ist es so, dass du immer lebenslänglich hast. Also ich
würde sagen, du hörst ja nicht mit 65 auf.
Und, aber so ist es sicher mehr ein Thema geworden, ja. Mhm.
Ich habe noch gelesen, dass ihr Solarpanels auf den Ochsen machen
möchtet. Ja, das ist ein spannendes Thema.
Also ich bin kürzlich mit dem Zug auf München gefahren und habe so das Gefühl gehabt, es zieht sich dann irgendwie recht lang, aber dort hat wirklich fast jedes Haus entlang von dieser Bahnstrecke hat Solarpanels oben drauf. Das ist also in der Schweiz so definitiv nicht der Fall. Und gerade jetzt, ich kenne Allesheim und ich meine, ja, das wird sicher nicht einfach sein, jetzt einfach mal schon rein von Denkmalpflege, oder?
Ja, also das Problem, was es momentan gibt, ist, oft, wenn ein Ortskern im ISOS-Register ist, also wenn es ein denkmalgeschützter Ortskern ist, und das ist im Baselbiet etwa die Hälfte von der Gemeinde, dann ist es vom Gesetz her verboten, Solarzellen drauf zu machen. Und spannend ist, der Isa Gräber, unser jetziger Regierungsrat, wo das sein Departement ist, er war einmal Landrat gewesen und ist dann gewählt worden als Regierungsrat und hat eigentlich dann schon gesagt, also das möchte er ändern. Und also genau heute ist jetzt Landrat, er wird jetzt sehr wahrscheinlich angesprochen werden von diversen Landräten, die ihn erinnern und sagen, Isaac, wollen wir das nicht angehen? Und ich meinte, also früher hat es einfach blaue Solarzellen gegeben und die in Deutschland, die du siehst, die sind sehr viele auch hässlich.
Ja, das stimmt. Aber also, heute kann man ja ganze Häuserfassaden bauen, wo Solarpanels
also
drin
haben. Also ich meinte, wir sind jetzt an einem Punkt, wie, wenn man sich zurück mag erinnern, wo wir darüber zusammen diskutiert haben, bei der Schreibmaschine, welche Schreibmaschine ist die bessere? Nicht der eine gesagt Olivetti und der andere hat gesagt IBM. Mhm. Und heute lachst du drüber und sagst, hey, wo sind wir dort gestanden? Was haben wir da gar nicht je erträumt, was passieren wird? Und wir sind genau am gleichen Zeitpunkt. Also momentan geht es jetzt rasend vorwärts. Es gibt diverse Hochhäuser in Basel, die schon Fassaden haben, die man nicht einmal merkt. Und im Ortskern, also mir ist sehr wichtig, der schöne Ortskern von Adlersheim, wo ich mich immer engagiere auch tue. Und es gibt heute Solarzellen, da merkst du es gar nicht mehr. Und darum müssen wir eine qualitatives Richtlinie machen. Es ist einfach, also die heutige Richtlinie sagt, du darfst es machen, wenn man es nicht sieht. Also wenn du ein Dach hast, das man von ihnen sieht, dann darfst du es machen. Und ich meine, die neue Richtlinie muss heissen, wenn es schön aussieht, dann darfst du es machen. Und das ist mir sehr schwierig zu definieren.
Ja. Aber hast du das Gefühl, du wirst politisch unterstützt oder eher bremst?
Also, mein erster Brief ist jetzt noch nicht beantwortet worden vom Regierungsrat. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir sehen, wo wir jetzt stehen und was wir machen müssen, ist klar, also es geht jetzt mit Vollgas Richtung Solar. Also die Schweiz ist Solar ein Entwicklungsland. Also wir meinen, das sei etwas ganz Neues. Aber wenn du eben Deutschland anschaust, ist irgendwie, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wir sind irgendwie bei 1,5% Solarstrom und Deutschland ist bei 15%. Und ich habe gerade kürzlich gelesen, also ich glaube, diese Woche war der Tag gewesen, von jetzt an, dort, also die ersten 4 Monate, kann die Schweiz den Strom selber produzieren. Die gesamte Energie selber produzieren und von jetzt an leben wir auf Pump, also das ganze Benzin, Erdöl, Gas und weiss nicht was alles. Und es gibt Länder, die sind heute schon auf 100% Selbstversorgung. Ich bin jetzt in Dänemark gerade gesehen und dort hat es Windparks. Das ist riesig. Und jetzt kannst du sagen, jo, wir haben kein Meer, wo wir Windparks machen können. Dann sage ich, jo, wir diskutieren momentan über jeden einzelnen Windkraftwerk. Also ob das weiss nicht was ist. Aber wenn man eigentlich schaut, wie viel Hochspannungsmast das es gibt, das ist irgendwie kein Thema, das die Alpen verschandeln. Also, wenn es eigentlich
ja, würde schaffen. Ja, dann haben wir halt in der Schweiz. Also, ich meine, eben auf der einen Seite, solange dass du kannst mit einer Einspruch wegen einem Vögeli, kannst du so ein Projekt blockieren oder zumindest aufhalten, solange wird es wahrscheinlich schwierig, da eine gewisse Menge hinzubekommen.
Also, ich meine, die Lösung ist eigentlich ganz einfach in der Energie, Zukunftsvision oder was man als Ziel umsetzen will. Also jeder muss für sich selber, und das ist ja auch mein Gedanke, also wir probieren Energie sparen schon seit 20 Jahren, optimieren wir und immer nochmal, nicht nur wegen Geld, sondern einfach aus Überzeugung. Und wenn wir aufs Dach jetzt Solar tun, dann können wir für uns selber Strom produzieren. Es braucht dann weniger Überlandmasten, es braucht weniger Windkraftwerke. Und die ganze Netzstabilität wird viel, viel einfacher, wenn jeder seinen Strom selber produziert.
Ich habe gelesen, die haben auch einen eigenen Energieverbund.
Ja, das ist also Kälte-Wärme-Verbund. Also wir produzieren, ein Metzger braucht jetzt sehr viel Kälte und so viel Kälte, wie du produzierst, gibt es die gleiche Menge an Abwärme. Und die Abwärme müssen wir einfach haushaltlich damit umgehen. Und wenn wir jetzt als Metzgerei irgendwie auf grüner Wiese wären, dann würden wir das einfach, wir würden das warme Wasser damit machen, aber das ist noch viel, viel mehr. Und wenn wir jetzt mit dem Ortskern sind, können wir damit das Hotel heizen und für die Hotelgäste warme Wasser machen. Wir haben einen Nachbarn, der das warme Wasser von uns beziehen. Also so können wir die Wärmerückgewinnung nutzen, also finanziell ist natürlich auch ein gewisser Ertrag, aber es braucht dafür riesen Investitionen. Aber mit der Zeit, wenn man das 20, 30 Jahre machen kann, dann rentiert das auch.
Was gehört eigentlich alles zu euch jetzt, wenn man in der Allesheim steht? Also wenn man vor der Metzgerei steht, links der Ochse. Und dann die Metzgerei. Und dann geht es ja noch hinten rum. Was haben wir denn dort noch? Ist der ganze Spitz eigentlich hinter dem...
Also neben dem Ochse ist das ehemalige Restaurant Dorfbeizli, wo wir verkaufen und wo wir dann abgerissen haben und aufgebaut haben im Minenergiestandard. Das heisst, das alte Haus sieht noch genau gleich aus wie vor 200 Jahren. Es ist, wenn du 2 Jahre in der Nasen gewesen bist, sagst du, ah ja, hast du eine neue Farbe gemacht, aber du merkst nicht, dass es ein neues Haus ist, das viel umweltfreundlicher ist. Und das geht einfach bis hinter, bis zur Dorfgasse. Also die Liegenschaften sind zum Teil schmal und gehen auf dann beide Strassen oder Gassen an.
Aber dann ist eigentlich der Teil dort, das ist eigentlich alles Jenser Imperium.
Also es ist das Zivilstandsamt gehört nicht zu uns.
Noch nicht.
Und das Rössli gehört auch nicht zu uns. Ja. Also sind die ganze Insel sind noch einige andere Liegenschaften.
Ja. Du hast gesagt, vierte Generation jetzt mit der Barbara zusammen. Wie fest ist sie eine Stütze hinten dran? Weil gefühlt ist sie auch immer dort, wenn man jemanden sieht, arbeiten vom Jenser, steht sie auch dort.
Ja, also sie ist natürlich eine der wichtigsten Personen, also nicht nur für mich persönlich, sondern auch, sie ist ja dazu, als ich sie kennengelernt habe, ist sie gerade nicht mehr Vegetarierin gewesen, weil ihr der Arzt empfohlen hat und gesagt, hey, iss ein bisschen Fleisch. Und durch das ist sie natürlich sehr sensibel auf dem Thema und hat viele Fragen gestellt. Also, als wir uns kennengelernt haben, hat sie gefragt, wie geht es seinen Söhnen? Und dann ich so, ja, pff, wie geht es meinen Söhnen? Also, das ist eine Sau von dieser Qualität und kostet den Preis. Das ist für mich eine halbe Sau. Und der Bauer wird das wohl recht gemacht haben. Und dann sind wir den Weg zurückgegangen und haben dann gemerkt, ui, da müssen wir, glaube ich, etwas verbessern. Und so ist das mit den Freilandsäuen und so entstanden. Und wie sie auch Zöliakie hat, also Glutenunverträglichkeit, sind wir natürlich brutal frei schon auf diesem Thema. Heute ist es in vielen Läden, es ist deklariert, aber vor 10 Jahren hat es noch ganz anders ausgesehen. Und so sind wir natürlich dort sehr hellhörig gewesen und haben das auch offen aufgenommen und nicht gesagt, was hat da irgendein Kunde, was will er wieder, sondern wir haben gesehen, was passiert, wenn wir jetzt ein bisschen Mehl in eine Soße rein tun, dann kann wenn wir jetzt eine Kalbshaxe kocht verkaufen, dann kann der Kunde, der Zöliakie hat, das nicht essen. Und ich kann ja statt Mehl glutenfreies Mehl nehmen und dann ist das Problem gerade erledigt. Also, sie hat aber natürlich sehr die Augen geöffnet und ist bei uns zuständig für die Mitarbeiter und für die Ausbildung und bringt dort natürlich sehr viel auch ein bisschen Querdenken, nicht nur so Metzgerdenken rein. Ja.
Also wenn ihr der Arzt gesagt hat, sie soll mehr Fleisch essen und sie hat sich dann für einen Jenser entschieden, das ist eigentlich die erste ärztliche Verordnung gewesen.
Ja. Also es
gibt indirekt.
Also es gibt eine ganz lustige Geschichte. Also sie ist einmal im Laden gestanden mit einem Plakat, ich habe Lust auf Jenserfleisch. Also so hat unsere Beziehung angefangen.
Vorher hast du selber schon gesagt, 5. Generation ist in den Startlöchern und nicht einfach nur da, sondern eben sehr erfolgreich. Wie wird das so jetzt vonstatten gehen in Zukunft? Wie gut kannst du loslassen, wenn der Junge will übernehmen? Das Zeug hat er dazu, oder?
Also loslassen, also wir sind zusammen im Team. Wo
also wie alt ist er jetzt?
Er ist 25.
25, ja.
Und also zusammen haben wir studiert noch Wirtschaft, das heisst, man hat da noch andere Felder, die ihm Energie braucht. Und er ist natürlich jetzt voll jetzt zuständig für das Projekt Schlachthaus, weil so ein grosses Projekt könnte ich so nebenbei nicht einfach machen. Und er ist dort sehr viel am unterstützen. Und was gut ist, also ich probiere heute eigentlich noch ein bisschen Schutzschild zu sein. Das heisst, das Unbequemen und das Daily Business nehme ich ab. Und er soll Zeit haben für Projekte und eigentlich die Metzgerei der Zukunft zu bauen, so wie er das dann einmal möchte, dass das Geschäft ist. Weil sobald du sagst, so, jetzt bist du Nummer 1, von denen hast du keine Zeit mehr. Zum Verändern. Mhm. Dann musst du einfach schauen, dass der Kaden irgendwie einigermaßen läuft. Ja. Wenn ich anschaue, was ich heute bin, dann es hat so viele Sachen, wo du einfach schauen, dass das irgendwie richtig organisiert ist. Aber wirklich Metzger, bist du nicht mehr so viel dann.
Wie sieht die Metzgerei von der Zukunft aus?
Also ich meinte, das gibt keinen Schnitt, dass sie ja anders aussieht. Also wir tun sie ja jedes Jahr verändern, weiterentwickeln, mit den Sachen, die wir schon erzählt haben. Ich meine, wenn man schnell zurückschaut, also früher hat der Metzger Fleisch verkauft und dann hat er auch Würste gemacht. Heute sind wir ein Feinkostladen. Jetzt gerade aktuell vor der Spargelsaison an. Der Metzger würde normalerweise, also meine Berufskollegen sagen, jetzt musst du viel Schinken machen, weil jetzt kommt Spargelzeit. Wir haben vor 10 Jahren angefangen, Spargel zu verkaufen. Wie wir gesehen haben, in der Grossverteilung hat es ja nur noch peruanische und chilenische und griechische. Zu einem Schundpreis. Aber die frischen Spargel aus der Region oder aus der Gamak, oder aus Südfrankreich, wo die ersten kommen, das hat niemand mehr, weil die sind teurer, die anderen kosten nur die Hälfte. Und wir sind heute einer der grössten Spargelverkäufer. Und dann haben wir noch die Frechheit, irgendwann habe ich dann gesagt, ja, also du brauchst den Spargel und Schinken, aber du brauchst ja noch eine super Mayonnaise. Und dann habe ich immer an das Rezept von meiner Mutter gedacht und habe dann gefunden, komm, das tun wir jetzt mal probieren zu machen. Und dann sind alle so begeistert gewesen, dass wir heute auch noch Mayonnaise machen. Und dann haben wir die Frechheit, dass wir sagen, es ist die weltbeste Mayonnaise. Gleich gute gibt es noch, aber bessere nicht mehr.
Also eigentlich offen bleiben für Neues, schauen, was läuft und clever agieren.
ja, einfach eben Freude haben an etwas Neuem entwickeln und das probieren und oft, also bei uns ist es so, wir haben keine Entwicklungsabteilung, wo es gibt Grossbetriebe, die eine Entwicklungsabteilung, die dann pro Jahr 100 neue Produkte entwickeln und dann fragst du, wie viel gibt es ein Jahr drauf, und dann sagt, ja, wenn es drei überleben, dann ist es super. Ja. Die Kraft, die Ressourcen haben wir nicht. Wir entwickeln fünf und die bleiben.
Christoph Jenzer, vielen Dank. Ich hoffe für unsere Zuschauer, dass das Gespräch hat Fleisch im Knochen gehabt.
Merci vielmals.
Dankeschön vielmals. Merci.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.